Grüßen als nächstes Sebastian Wagner. Er wird uns etwas erzählen über E-Mail-Verschlüsselung. Da sind in den letzten Monaten mehrere Schwachstellen entdeckt worden und er wird uns das jetzt genauer erzählen und auseinandersetzen.
Ja, hallo. Ich werde mich jetzt nicht auf die Schwachstellen beschränken, sondern ein bisschen Kontext, was er in den letzten Jahren getan hat, was es einfacher machen soll. Ja, zu mir, Sebastian Wagner, in der Rechtsmitte der E-Mail-Adresse und ich bin im IT-Sicherheitsumfeld tätig. Heute mache ich kurze Einführung in E-Mail für das, was wir brauchen, um das zu erklären. Dann die beiden neuen oder halbwegs neuen Standards AutoCrypt und Protected Headers oder Memory Hole Standard. Dann das Projekt Pretty Easy Privacy. Und zu den Themen, die in den Medien waren, und zwar das war das E-Fail im Mai und im September war dann noch in den Medien, dass man die Signaturen angeblich fälschen kann oder die Anzeige davon. Ja, also mit dem Web ist es ja ganz einfach, weil da hat man so tolle Schlösser neben der Adresszeile und das ist dann vielleicht noch grün oder manchmal halt nicht. Und dann ist alles okay. Also so ziemlich. Da gibt es immer noch genug Probleme oder ist nicht alles perfekt, aber irgendwie scheint es so häufig zu funktionieren bei HTTP. Bei E-Mail ist es irgendwie nicht ganz so einfach, weil da muss der Nutzer nicht mitwirken, das funktioniert einfach, da muss nichts einrichten bei sich und die Verbindung zum Server ist verschlüsselt. Und es ist ganz eindeutig, das Schloss ist da, das funktioniert. Bei Mail ist es wesentlich komplizierter, da kann man vor allem nur den Inhalt verschlüsseln und nicht alles, was drumherum ist, die Metadaten. Und davon gibt es ziemlich viele. Gestern hat der Peppi erklärt, wie E-Mail eigentlich funktioniert. Da gibt es Details dazu. Ich werde das heute eher anschneiden, aber für Details siehe die Aufzeichnung von gestern. Was wir wissen müssen, ist auf jeden Fall, dass es da zwei verschiedene Teile gibt, und zwar den Briefumschlag quasi und den Inhalt, der im Umschlag drinnen ist. Das ist analog zu dem, wie es bei der Post ist, seit langer Zeit. Und im Umschlag, den kann man nicht wirklich verändern. Da steht drinnen, von wo kommt es, wo geht es hin, wo ist es gewesen, bei welchem Postamt. Das ist jeder Mail-Server, wenn das drüber geht, macht wie das Postamt Stempel drauf. Bei mir war das zu dem Zeitpunkt. Das sind alles Sachen da drinnen. Der Betreff ist interessanterweise auch dort drinnen, obwohl es eigentlich Inhaltsdaten sind. Aber das hat wohl historische Gründe. Und der Inhalt selber, der ist dann eigentlich das Interessante. Oder für die Verschlüsselung interessant, weil dort kann man ansetzen. Beim Umschlag kann man kaum ansetzen. Wir können den Inhalt verschlüsseln und den Betreff. Aber mehr auch nicht. Weil der Inhalt halt für die Übertragung nicht relevant ist. Abgesehen von der Spam-Erkennung. Aber das kann man dann ausschließen. Also wir haben eben diesen Briefumschlag, den Envelope nennt man den, und den Inhalt. Jetzt kann man beim Inhalt natürlich mehrere verschiedene Sachen reingeben in den Briefumschlag. Das ist ein Standard, der tatsächlich sogar jünger ist als ich. Und zwar ist es der MIME-Standard. Weil alles andere ist quasi älter. Also E-Mail ist vorher erfunden worden, Web ist vorher erfunden worden, Verschlüsselung ist vorher erfunden worden. Das ist alles älter als ich. Und mit dem MIME-Standard kann man eben mehrere Sachen in eine E-Mail packen. Das ist dann auch noch relevant für E-Fail. Aber in so einem E-Mail kann man nicht nur Text verschicken, sondern auch Bilder oder Musik oder was auch immer. Und wenn wir es jetzt verschlüsseln wollen, kann man das nicht einfach so global machen, sondern wir müssen eigentlich nur den Inhalt verschlüsseln. Weil wir den Brief als Ganzes ja nicht verschlüsseln können. Weil jeder, der den Brief, das E-Mail dann entgegennimmt, von den ganzen E-Mail-Server, die dazwischen sind, machen das quasi wieder auf und nehmen den Inhalt, der verschlüsselt ist, und geben den wieder weiter. Mit dem Umschlag kann man eigentlich nichts machen. Das ist einmal kurz das, was wir wissen müssen. Ein E-Mail besteht aus einem Umschlag und einem Briefinhalt. Und das, was wir verschlüsseln können, ist der Inhalt, nicht der Umschlag selbst. Und ja, da gibt es jetzt dafür PGP, Pretty Good Privacy. Das gibt schon seit längerem, seit 1991, also eine Technologie, die älter ist als ich. Da kann man einen Schlüssel generieren, da muss man sich ein Programm einrichten, beide Gesprächspartner müssen das machen, die müssen beide Schlüssel generieren, die müssen den Schlüssel hochladen zu Key-Servern, die müssen sie dann austauschen, damit man weiß, der andere macht das eigentlich wirklich, und man muss nur verifizieren, dass das der eigentlich richtige Schlüssel ist, des anderen Gesprächspartners ist. Oder man sollte, sagen wir so. Alles andere ist dann opportunistisch, es kann funktionieren, vielleicht ist es der richtige, vielleicht auch nicht. Aber das ist für viele Fälle schon sehr ausreichend. Und dazu kommen halt die ganzen anderen Probleme von E-Mail dazu. Also E-Mail hat Probleme, siehe Vortrag gestern. Wenn man es mit PGP verschlüsseln, verschwinden die nicht. Da ist nur der Inhalt selbst nicht mehr erkennbar für alle, die dazwischen sind. Es bleiben alle Metadaten. Metadaten sind zum Beispiel auch, welches Programm hat das verschickt, welche IP-Adresse zu welcher Uhrzeit. Daraus kann man eine Rückschlüsse ziehen, was man verwendet, welche Programme. Da steht ziemlich viel drinnen. Der Betreff ist nicht im Inhalt drinnen. Und die Verwendung ist durchaus kompliziert, würde ich mal sagen. Aber funktionieren tut sie. Ziemlich zuverlässiger. Um das weniger kompliziert zu machen, gibt es ja die Initiativen seit einigen Jahren, die das für besonders für Anfänger einfacher machen, das Einrichten einfacher machen, die Anzeige, ob das jetzt okay ist oder nicht. Das beginnen sind ja viele Dinge. Vor allem das Schlüssel generieren, das ist hat man früher auf der Kommandozeile machen müssen, da gibt es Programme, die das tun. Inzwischen wird es schon eigentlich vollautomatisch gemacht, da muss man sich gar nicht darum kümmern, dass es funktioniert. Und eine der neuen Entwicklungen ist jetzt AutoCrypt. Die Ziele von AutoCrypt überschneiden sich teilweise mit PEP, dazu komme ich nachher noch. Und alles, was das eigentlich macht, ist, in den Umschlag einen neuen Header, eine neue Metadaten hinzufügen, wo einfach nur drinnen steht, das ist mein öffentlicher Schlüssel und du darfst mir Verschlüssel schicken. Und das ist auch meine präferierte Variante. Das fügt natürlich noch mehr Metadaten hinzu. Andererseits mit dem Vorteil, dass der Empfänger mit der Antwort darauf eigentlich sofort verschlüsseln kann. Da braucht man keinen Key-Server mehr. Dann fällt das Hochladen auf sich Key-Server weg, weil es gibt natürlich einen Haufen Key-Server, nicht nur einen. Dann verwendet der andere vielleicht gerade einen Key-Server und solche Sachen. Die Probleme fallen damit weg. Allerdings, wenn es weiter dazwischen sitzt und die E-Mail abfangen oder verifiziert, ist das natürlich, funktioniert nicht mehr. Aber das ist auch nicht das Ziel davon. Also AutoCrypts Ziel ist, dass es die Teile, die automatisch funktionieren können, auch automatisch funktionieren. Und zwar mit den bisherigen Technologien, die wir haben, sprich E-Mail. Nicht E-Mail zu verwenden, ist natürlich noch einfacher. Eine ganz andere Sache, aber unter der Annahme, dass E-Mail verwendet wird, ist es ein Ansatz, um Verschlüsselung einfach zu machen. Probleme gibt es dann aber bei Mailinglisten, weil da kann man halt nicht verschlüsselt hinschicken und das wird halt nicht gehandelt eigentlich, weil es eine größere Gruppe ist und mehrere Empfänger. Die kenne ich als Absender nicht und solche Sachen. Da funktioniert es halt nicht ganz. Aber das ist in einigen Programmen schon drinnen. Und es wird halt integriert, also es ist nicht kein neuer Standard dazu, irgendwie, es ist einfach integriert in die Programme. Sprich, Anycmail hat es oder auch K9Mail auf Android hat es auch. Also die haben es standardmäßig einfach aktiviert schon. Also wenn ihr Anycmail verwendet, dann habt ihr das eigentlich schon gemacht. Seit ein Dreivierteljahr, glaube ich, oder so. Seit der Version 2.0. Ein anderer wichtiger Standard ist jetzt noch Memory Hole und der geht das Problem an, dass zum Beispiel der Betreff in den Metadaten eigentlich drinnen ist und zwar unverschlüsselt. Das ist dann doch öfter relevant, weil man denkt bei einer verschlüsselten E-Mail vielleicht nicht dran, dass man es abcheckt und jetzt das reinschreibt. um was es eigentlich geht, sondern was anderes reinschreibt. Und der wird der Betreff während der Übermittlung verschlüsselt und eigentlich mit was anderem ersetzt. Und der Betreff steht dann eigentlich so quasi auf einem Zettel im Umschlag drinnen. Das ist einfach mit dem MIME-Standard eigener Teil, da drinnen steht, und beim Anzeigen wird einfach wieder ersetzt. Was auch quasi signiert wird, ist der Absender. Der Absender kann man jetzt nicht ersetzen, weil er ist durchaus wichtig für die Übertragung oder kann relevant sein, vor allem für Spam-Erkennung und solche Geschichten, da kann man den einfach weglassen. Aber da kann man quasi in den Inhalt reinschreiben, das war der Absender eigentlich, und wenn man es jetzt entschlüsselt hat, dann kann das Programm überprüfen, stimmt das jetzt eigentlich noch überein oder nicht? Und kann dann halt den eigentlichen Absender hinschreiben. Vor allem bei Mailing ist das eben ganz lustig, weil man eigentlich einen anderen Absender gehabt hat und vielleicht wird der Absender umgeschrieben, dann wäre es dann wie richtiger dort. Bei den Betreff ist es ja ähnlich, bei den Mailinglisten, da haben wir das Problem, dass da vielleicht der Betreff verändert wird, weil da irgendein Präfix dabei steht mit dem Mailinglistennamen. Der verschwindet dann halt. Also da wird dann einfach der Betreff reingeschrieben, der ursprünglich war. Das schaut in der Anzeige nicht mehr so gut aus. Man überlegt sich da, ob man da irgendwelche Ausnahmen definieren kann, aber das ist ja schwierig, weil das kann man wieder vielleicht ausnutzen. Aber das ist ein Nebeneffekt davon. Also vielleicht habt ihr es schon mal gesehen in eurem E-Mail-Programm, dass da der Betreff sich auf einmal geändert hat, wo das über Mailinglisten drüber gegangen ist. Zufälligerweise seit einem Dreivierteljahr vielleicht. Weil seitdem ist es ungefähr eine E-Mail drinnen. Oder ein halben Jahr. Genau. Also die beiden Standards, Memory Hole und Autocrypt, die sind schon stark in Verwendung. Und wenn man die Programme wie ähnlich Mail verwendet, dann hat man die eigentlich eh schon. Und das funktioniert auch. Bei Autocrypt ist es nicht ganz so einfach, weil da nicht automatisch verschlüsselt wird, wenn man einen Key gekriegt hat. Aber das sind die Default-Einstellungen der Programme, die ändern sich noch während der Einführung von den Standards. Ja, kommen wir zu Pretty Easy Privacy. Das geht in eine ähnliche Richtung wie die anderen Standards, die beiden, hat auch ähnliche Ziele und versucht dazu kompatibel zu sein. Pretty Easy Privacy bedeutet, man möchte möglichst einfach machen, weil PGP ist ein Pretty Good Privacy, also möglichst gut und möglichst einfach soll es sein. Perfekt ist es sicherlich nicht, aber wenn man, kommt das Threat Model drauf an, also wenn man jetzt wirklich sicherstellen will, dass man mit der Person gar nichts passieren darf, dann muss man da irgendwann einen persönlichen Austausch mal gehabt haben. Aber das ist nicht das Ziel von PEP. Das Ziel von PEP ist, möglichst die Verschlüsselung möglichst großflächig zu verwenden. Also Mass Encryption. Also es baut auch auf die bestehenden Technologien. Das ist als PGP und E-Mail in dem Fall zum Beispiel, kann aber auch andere Sachen nutzen. Aber das ist der erste Schritt. Das heißt, das kann man auch in Zukunft auf irgendwelche Chat-Software oder was auch immer anwenden. Das ist dazu kompatibel. Also wird nichts Neues erfunden. Es wird nur einfacher gemacht, möglichst automatisiert und für den Nutzer möglichst transparent und einfach dargestellt. Da gibt es eben diese, zum Beispiel den Privacy-Status, der angezeigt wird bei einer Unterhaltung. Da ist zum Beispiel grau, sprich unbekannt, also da war noch nichts verschlüsselt, also, da weiß man nichts. Bei den ersten Antworten kommt dann drauf gelb, was heißt, es ist verschlüsselt. Dann gibt es noch grün, was dann auch noch verifiziert ist, und rot für, da ist was gewesen, da hat wer was modifiziert. Das ist, dem wird nicht getraut. Also das ist so ein Schritt, um es für den Nutzer möglichst einfach erkennbar zu machen, was da jetzt los ist. Und was bei PEP momentan eine der wichtigsten Auswirkungen ist, dass die Schlüssel automatisch generiert werden, sodass der Nutzer nichts mitkriegt davon. Da muss man nicht irgendwelche Routinen durchlaufen, wo man Sachen angibt, sondern das wird einfach generiert automatisch und das ist dann da. Also wenn man mein aktuelles Enigma-Mail verwendet und das neu aufsetzt, dann passiert genau das im Hintergrund. Wenn man das schon vorher eingerichtet hat, dann nicht. Ja. Und dann werden eben die eigenen öffentlichen Schlüssel bei jeder E-Mail mitgesendet. Der Empfänger kann dann eben das sofort erkennen. Das ist eben kompatibel zum Autogrip-Standard, verwendet genau diese Header. Und die Verifizierung funktioniert genauso, es ist ein bisschen einfacher gemacht, es gibt dann keine Fingerprints mehr, sondern die Fingerprints werden dann eigentlich umgerechnet in sogenannte Trust Words, werden dann genannt, was eigentlich einfach Wörter sind, die quasi die Buchstaben, Zahlen, Kombinationen ersetzen und somit ein bisschen einfacher verständlich machen oder was man halt dann übers Telefon einfach abgleichen kann. Wenn man da jetzt eine Zahlenkolonne ansagt, dann passieren eher Fehler oder es ist mühsamer, als wenn man es einfach mit den Wörtern macht. Also so was schaut dann zum Beispiel so aus, dass eben Alice und Bob miteinander reden wollen. Die erste E-Mail ist einfach unverschlüsselt, aber beide haben jetzt dieses Programm, das PEP unterstützt. Die haben im Hintergrund die Schlüssel generiert und bei der ersten E-Mail wird der öffentliche Schlüssel mitgeschickt. Der Empfänger sieht, ah, da ist ein öffentlicher Schlüssel, das verwende ich gleich zum Zurückschicken. Beim Zurückschicken ist er schon automatisch verschlüsselt. Wenn die einfach die Programme drinnen haben in ihren E-Mail-Clients, dann passiert das vollautomatisch. Da wird dann eben angezeigt, in dem Schritt zum Beispiel, der Trust-Level gelb, also es wird verschlüsselt, aber es ist noch nicht verifiziert. Also es ist nicht sichergestellt, dass es wirklich diese Person ist. Und das kann man dann eben über einen zweiten Kanal, wie zum Beispiel Telefon oder SMS oder was auch immer machen, immer ein bisschen Trustwords austauscht und dann kann man eben das Trust-Level auf grün heben. Und das, so funktioniert das eigentlich relativ einfach. Was es auch macht, ist den Betreff verschlüsseln. Eben dieser Memory-Hole-Standard mit diesen Protected Headers. Das Key-Management passiert komplett automatisch und man braucht keine zentrale Infrastruktur. Eben die ganzen Key-Server fallen weg, indem man einfach die E-Mail, die für den Schlüssel mitschickt. Die Schlüssel haben keine Passwörter. Das mag etwas erstaunen. Ist aber dem Umstand geschuldet, dass man es einfacher machen will. Wenn man jetzt der User damit quält, immer ein Passwort einzugeben, dann ist es halt für die Master Encryption nicht sorglich. Was aber auf jeden Fall empfohlen wird, ist eine Plattenverschlüsselung, damit es nicht komplett einfach auslesbar ist. Wenn das Threat Model höher ist, dann ist es natürlich anzuraten, dass man da Passwort setzt und das ist optional möglich. Und komplett kompatibel zu PEP jetzt. Ne? Und was sie auch angehen werden, ist eine Synchronisierung, sodass eine PEP-Einstellung in den Schlüssel auf ein anderes Gerät synchronisiert werden, das man auch verwendet. Sprich, vom Computer aufs Notebook, auf Smartphone. Und das passiert gleich über den IMAP-Standard, also über das Postfach an sich, weil das ist das, was auf allen drei Geräten eingerichtet ist. Und das ist genau die Technologie, die überall da ist. Das funktioniert auch. Und da gibt es halt dann, dort wo man es dann einrichtet, muss man ein Passwort eingeben, weil sonst würde das Schlüsselmaterial im Klartext irgendwo am Server liegen. Genau. Und man hat vielleicht von PEP gehört, weil es in den Medien war. Und zwar war da vor ein paar Wochen eben die Schlagzeile: Es werden Kryptomails im Klartext verschickt. Das war eine Sache, wo angezeigt wurde im Programm, dass die E-Mail verschlüsselt versendet wird, das aber eigentlich nicht geschehen ist. Das hat betroffen die Enigmail Thunderbird User auf Windows. Es hat angeblich 6000 Downloads gegeben von der Version, die betroffen war. Und der Grund war, dass beim Erstellen von diesem Programm, beim Kompilieren, eine Bibliothek nicht verlinkt wurde und durch das Error Handling hat er nicht abgefangen und dann ist herausgekommen, dass es eben unverschlüsselt verschickt wird. Das ist entdeckt worden von Heise. Die haben das dann gleich an den Entwickler gemeldet und das ist dann relativ sofort reagiert worden darauf, indem sie einfach eine alte Version ausgeliefert haben, sodass man die Anzahl der Betroffenen relativ niedrig halten kann, kennen. Und innerhalb von kurzen Tagen, wenigen Tagen ist man draufgekommen, was der Fehler war und hat die neue Version hinausgebracht. Es macht aber deutlich, dass Vertrauen in die Software durchaus wichtig ist, weil sobald irgend so ein Fehler passiert, ist das Vertrauen nicht mehr ganz so da. In dem Fall war die Kommunikation zwischen denen, die es entdeckt haben, und den Entwicklern sehr gut. Und im Zuge dessen haben sie natürlich auch die Tests dann verbessert, die das eigentlich verhindern sollten. Die haben leider genau diesen Fehler nicht abgedeckt. Ja, die andere große Schwachstelle, die in den Medien war, war im Mai E-Fail. Das war wirklich global in den Medien mit sehr apokalyptischen Schlagzeilen. So alles ist seit Jahren, alles verschlüsselt geschickt worden ist, kann man entschlüsseln. Das möchte ich kurz erklären, wie das eigentlich ist. Also es geht bei E-Fail darum, dass Nachrichten manipuliert werden müssen auf dem Weg zum Empfänger. Und man setzt darauf, dass man beim Empfänger, der den Mail entschlüsselt, angezeigt bekommt, irgendwie den entschlüsselten Text zurückbekommt zum Angreifer. Und es geht nur um diese eine E-Mail, nicht um irgendwie alles, was man bisher bekommen hat oder so. Und da gibt es eigentlich zwei Varianten davon. Das ist die sogenannte Direct Exfiltration und Crypto Gadgets. Also da muss ich jetzt kurz wieder mal E-Mail erklären. Und zwar habe ich schon erwähnt, dass es eben dieses MIME gibt, wodurch man mehrere Teile einer E-Mail haben kann. Also quasi im Umschlag sind mehrere Zettel drinnen. Da kann halt dann, haben wir in dem Beispiel eben oben den Header, sehr stark verkürzt dargestellt, und da ist jetzt einfach so ein Teil drinnen. Der wird einfach markiert durch diese Zeichenketten und da ist ein Inhalt drinnen. Das kann einfach Text sein, das kann aber genauso E-Mail, HTML sein, wo dann HTML drinnen steht. Und man kann halt einfach mehrere Teile davon haben. Oder man kann einen Teil davon verschlüsseln. Also da haben wir dann eben oben den Header von der E-Mail, dann beginnt dieser ganze MIME-Teil da und da drinnen haben wir eine verschlüsselte Nachricht. Und von diesen Teilen kann man einfach mehrere hintereinander geben, für verschiedene HTML und Text und Bilder und was auch immer. Das geht alles. Und was man für diesen Angriff auch noch wissen muss, also ein sogenannter Backchannel, muss der Angriff irgendwie konstruieren in der E-Mail selbst, damit der Empfänger diese Daten, die eigentlich verschlüsselt waren, irgendwie einen Angriff übermittelt. Und das kann man machen, indem man irgendwie HTML zusammensteckt, wo externe Inhalte drinnen sind, die aufgerufen werden. Zum Beispiel mit Bildern oder was auch immer, oder Formulare oder irgendwelche Links, wo dann in der URL eigentlich der Text drin ist. Wobei, also sowas wird dann nicht standardmäßig nachgeladen, also weder in Thunderbird oder in Outlook zum Beispiel. Die machen das normalerweise nicht, das muss man explizit aktivieren. Und wenn man jetzt so einen Angriff ausführen möchte, muss man zuerst einmal die E-Mail abfangen, oder eine präparierte E-Mail senden, die eine davor versendete Nachricht enthält, die verschlüsselt war und die man gerne entschlüsselt haben möchte. Dann muss man so eine E-Mail zusammenstellen aus zwei eigenen Teilen und in der Mitte den verschlüsselten Teil. Also das schaut dann zum Beispiel so aus, dass man so eine E-Mail zusammenstellt aus einen eigenen Teil von sich selbst und dann hinten und in der Mitte, okay, die Linien sind in dem Fall nicht ganz in der richtigen Position. Und in der Mitte haben wir diesen verschlüsselten Text. Den hätten wir jetzt gerne als Angreifer. Wir möchten wissen, was da drinnen steht. Und wenn der Empfänger das jetzt anschaut, dann wird das entschlüsselt und die ganzen drei Teile zusammen dargestellt. Und das dann kann dann zum Beispiel so ausschauen, dass man eben diese beiden Teile Anfang und Ende vom Angreifer da hat und in der Mitte dazwischen eben den entschlüsselten Text. Und wenn jetzt das Empfänger dieses Bild laden würde, dann bekommt der Angreifer, der ja den Server kontrolliert, den hat er so eingeschrieben, in seinen Logs eben genau den Text hinein. Wenn der Empfänger seine Inhalte nachlädt. Und die andere Variante sind diese Crypto-Gadgets, wo die verschlüsselte Nachricht direkt verändert wird. Da muss man allerdings wissen, was da drinnen ist, was aber bei ihm bei HTML-Mails halbwegs einfach geht, weil man da weiß, wenn man jetzt weiß, okay, der Sender oder diese verschlüsselte Nachricht von dem Sender, der verwendet zum Beispiel ein bestimmtes E-Mail-Programm, zum Beispiel Apple Mail, dann weiß ich, die ersten 20 Zeilen in der E-Mail, die er geschickt hat, schauen genauso aus, weil sie sind immer gleich. Weil ich einen ganzen HTML-Header drinnen habe. Dann versucht man da irgendwelche Sachen, also völlig blind, zu wechseln oder zu ändern in der verschlüsselten Nachricht. Und wenn man weiß, was da gestanden ist, dann kann man beeinflussen, was dann dort stehen wird. Verändert aber andere Teile der Nachricht. Und ich muss wissen, was da drin gestanden ist am Anfang, was halt nur bei HTML gut geht und nicht bei Text. Das fällt natürlich auf, weil der Empfänger entschlüsselt das dann und er sieht nicht nur, dass es anders ist, sondern es gibt eine kryptografische Signatur, die ist erstens ungültig, das heißt, es fällt sofort auf, das ist zwar verschlüsselt, aber es ist nicht mehr, die Signatur ist nicht mehr gültig. Und es gibt einen Integritätsschutz bei PGP, wo dann PGP selbst sagt, ich habe das zwar entschlüsselt für dich, aber ich habe erkannt, da gibt es eigentlich einen Fehler. Da ist eigentlich was verändert worden. Also Message Detection Code, MDC. In dem Fall war aber das Problem, dass dieser Fehler nicht in allen Programmen wie zum Beispiel Enigmail angezeigt worden ist, was damit zusammenhängt, dass die Zusammenarbeit zwischen Enigmail und der PGP oder GNUPG API durchaus kompliziert ist und es eigentlich keine richtige API gibt, sondern es ist einfach nur Text in, Text rein, Text raus, so STD in, STD out in der Art, was es sehr schwierig macht für die Entwickler, dass man jetzt alles, was zurückkommen kann, richtig zu parsen. Also da geht es wirklich darum, es ist eigentlich keine kryptografische Schwäche dahinter. Und diesen Message Detection Code gibt es auch seit 2000, das wird einfach verwendet. Das Problem mit Anzeigen sind in alle Programme behoben worden, also wenn man aktuelle Software verwendet, dann wird es auch auf jeden Fall angezeigt, dass da was verändert wurde. Die Signaturen wären auch ungültig in dem Fall. Bei der Direct Exfiltration geht es auch darum, dass man eben keine externen Ressourcen nachlädt. Das kann allerdings durchaus ein bisschen komplizierter sein, weil wenn ich das nicht ein Bild einfüge, sondern ein Link oder Formular, dann wird beim Klick auf ein Element in der E-Mail eigentlich der Browser aufgerufen und das zurückgeschickt. Also ist nicht, bei den Bildern ist es recht einfach, aber bei den Formularen und bei den Links ist es nicht mehr ganz so. Da geht es aber dann wieder darum, dass bei der Darstellung das eigentlich gar nicht passieren darf. Dass man so einen unverschlüsselten Teil hat und einen verschlüsselten und die gemeinsam dargestellt werden. Also das ist ein Problem, was eigentlich in den Mailprogrammen behoben werden. Ist allerdings durchaus kompliziert, weil genauso eigentlich die Darstellung von E-Mails funktioniert. Also das ist nicht ganz einfach lösbar. Die einfache Lösung ist, man stellt einfach nur den verschlüsselten Teil dar und alles andere nicht. Bei eFail war es die Kommunikation zwischen den Entdecker von der Lücke und den Entwicklern nicht ganz so gut, wie bei PEP war. Weil die Entwickler von den diversen Software, die betroffen waren, nicht untereinander reden haben dürfen. Und sie sind nicht alle informiert worden. GnuPG selber war nicht zuständig dafür, weil es eigentlich kein Problem mit GnuPG ist und eigentlich mit der Anzeige. Da hat es einiges an Brösel gegeben. Da dazwischen, sodass manche nur ganz kurz Zeit gehabt haben, hat dann nicht gereicht. Hat man das Problem nicht rechtzeitig lösen können, bevor es veröffentlicht worden ist und solche Sachen. Aber ja, wir sind in IFL auch nicht gestorben. Gut. Dann ein anderes Thema noch. Das war im September in den Medien. Und zwar hat der Golem geschrieben, dass man Signaturen fälschen kann mit HTML und Bildern. Da geht es darum, dass wenn ich jetzt keine E-Mail verfassen an jemanden und da Elemente einbauen, die dem Empfänger vorgaukeln, die E-Mail wäre verschlüsselt eigentlich. Also das geht, ist unterschiedlich, ob das Programm funktioniert oder nicht. Das ist einfach spezifisch dazu. Es ist jetzt zum Beispiel bei Thunderbird momentan so, dass wir dort eben diesen Balken haben, wo die Sachen drinnen stehen, quasi Metadaten und dann der Text. Das heißt, wenn dieser Balken oben, wo steht Any Mail Encrypted Message, Good Signature, wenn der ist ja vorher unten gestanden, sodass man eigentlich in den Text einen HTML-Code einbauen kann, der genau das darstellt. Die Lösung war in dem Fall relativ einfach, man setzt einfach auf. Was aber auch immer da war, war das Schloss ganz rechts. Also wenn das nicht da gewesen wäre, dann oder wenn man nicht darauf achtet, dann hat man eigentlich unverschlüsselte E-Mail gekriegt, obwohl es angezeigt wird. In anderen Programmen schaut das dann anders aus, aber ähnlich. Das ist K-Mail, wo man zwischen den beiden Nachrichten eigentlich keinen Unterschied sieht, die wirklich verschlüsselt waren und die unverschlüsselt waren, weil dies angezeigt wird, die Anzeige, ob das jetzt verschlüsselt war, direkt im Inhalt drinnen steht, in der gleichen Anzeige. Also in dem Fall muss man halt wieder oben im Header irgendwo einbauen, wo drinnen steht, dass es verschlüsselt, was halt nicht veränderbar ist vom Absender. Bei Evolution ist es ein bisschen ähnlich, da steht auch im Text unten drinnen, dass die Signatur gültig ist, aber es steht auch oben, da muss man halt darauf schauen, dass da oben Security steht der Anzeige. Bei Apple Mail ist es ganz witzig, weil da kann man mehrzeilige Betreffzeilen verwenden und somit links ist es richtig und rechts ist es gefaked. Also das Hello und Security ist ein Betreff. Da muss man halt wissen, wie es ausschaut dann. Beziehungsweise die Position von Security. Ja. Bei Matt war es so, dass die Ausgabe von GnuPG direkt angezeigt wird. Die Ausgabe kann man schön fälschen, mit der Ausnahme davon, dass da dabei steht, von wann die Ausgabe ist. Also man muss die Uhrzeit überprüfen, ob die aktuell ist. Aber ja, so schaut es dann aus. Ja, ich bin bald am Ende und ich bin am Ende, gibt es Fragen?
Ja, vielen Dank. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste ganz kurz, das heißt, dieses PEP macht es einfacher für alle, aber doch ein Stück unsicherer. Kann man das so zusammenfassen?
Nicht unsicherer, sondern weil alle, die es aktiv verwenden, ist es ja gleich wie vorher. Es ist nur einfacher für die Schwelle vorher zu hoch war. Also man senkt die Schwelle. Und man macht es einfacher.
Okay, na unsicher habe ich gemeint, weil vorher habe ich einfach genau gewusst, ich nehme den Text, nehme den öffentlichen Schlüssel von meinem Partner, verschlüsselt das und schicke dann, und dann habe ich einfach gewusst, das ist sicher. Und so muss ich jetzt einfach vertrauen, dass die Software das macht.
Das kannst du immer noch machen.
Also das kann ich zusätzlich immer noch machen?
Ja, ja.
Okay.
Das gut. Macht ja nichts anderes.
Danke, und die zweite ist auch eine kurze Frage, und zwar die GPG-Suite von Apple, also die für Apple verfügbare GPG-Suite.
Die für Apple Mail.
Bitte?
Die für Apple Mail.
Ja, genau. Ja. Die ist ja jetzt seit kurzem kostenpflichtig. Mhm. Gibt es da Alternativen schon?
Thunderbird auf Mac verwenden.
Okay.
Nein, weiß also, nicht auswendig, ich habe jetzt mit Apple auch nicht wirklich was zu tun.
Okay, gut, das war nur die Frage, ob sich was abzeichnet. Okay, danke.
noch weitere Fragen? Ich kann den Beppe empfehlen, der ist Mac-Spezialist, der wird vielleicht dazu was sagen können.
Ja.
Ja, dann danke ich. Danke, Sebastian.